Waren die Autos früher bunter? Waren die Menschen mutiger? Ich erinnere mich an so viele Farben.
Ja, das kann man sogar definitiv nachweisen. Also da gibt es Statistiken drüber, wie sich die Autofarben verändert haben. Auch in den 80er Jahren war Rot eine sehr dominante Farbe. Ganz, ganz viele Autos waren rot. Das hat sich geändert, als immer mehr Leasing ins Geschäft reinkam, weil diese Farben, die quasi bei keinem anecken, Silber, Grau, Schwarz, die wurden dann immer beliebter und auch aus Restwertgründen immer mehr genutzt. Und heutzutage haben wir leider eine sehr, sehr graue Autogesellschaft da draußen. Und ich hätte es auch sehr, sehr gerne, wenn wir deutlich mehr Farben wieder hätten. Eine bunte, so eine Colorstorm-Farbe draußen. Mein Privatwagen zum Beispiel, der hat ein sehr schönes Montana Green Metallic. Das ist so ein so schönes Grün, wenn dann die Sonne drauf fällt. Und ich mag das. Ich freue mich auch, wenn ich Autos in tollen Farben sehe. Ich habe jetzt gestern einen 911 ST gesehen in einem Himmelblau. Wow.
RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.
Alexander sagt, früher war tatsächlich also mehr Farbe auf den Straßen und er wünscht sich wieder mehr buntere Autos. Ob und wie die Autos riechen, was seine Turnschuhe damit zu tun haben und ob er persönlich eher auf die alten Klassiker oder die neuen Fahrzeuge steht, wird er uns hier und heute im RTL Erleben, dem RTL Deutschland Podcast, verraten. Ich bin Mirko aus der RTL Kommunikation und ich spreche heute mit Moderator und Technikfreak Alexander Bloch über den Klassiker und die PS-TV-Legende Automobil bei Vox. Und korrekt, Automobil feiert ein fettes Jubiläum von 30 Jahren. Alex wird uns verraten, wie sich die Sendung über 30 Jahre entwickelt hat und worauf sich die Zuschauer beim Jubiläum am 16. November um 17 Uhr bei Vox freuen dürfen. Ich denke, für alle PS-Freaks ein absoluter Pflichttermin. Naja, und ob Alex dann auch unseren kleinen Automobil-Geschichtstest besteht? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es natürlich erfahren. Also, freut euch auf Alex, legt die Füße hoch und viel Spaß. Alex, 87.000 Sendeminuten, 11.000 Beiträge, 4.000 getestete Fahrzeuge, Grund zum Feiern.
Also es ist ein unglaublicher Grund zum Feiern. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und ich glaube, wenn das vor 30 Jahren jemand den Gründern der Sendung gesagt hätte, dann hätten die gesagt, unter keinen Umständen. Fernsehen, ja, vielleicht schafft man das 10 Jahre, ist trotzdem ein schnelllebiges Geschäft. Und jetzt sitze ich hier 30 Jahre Automotor und Sport-TV zuerst, dann Automobil. Das ist schon der Knaller. Und da kann man auch definitiv stolz drauf sein. Und ich bin sehr stolz darauf, ein Teil dieser Sendung zu sein.
Du hast es gerade kurz angesprochen, um alle aufzuklären. Wir sprechen von 30 Jahre Automobil, fettes Jubiläum.
Ja, 30 Jahre Automobil, das ist ein absolut fettes Jubiläum. Denn was in diesen 30 Jahren passiert ist, das muss man sich einfach mal überlegen. 30 Jahre, 1995, als die Sendung gestartet ist, da waren wir, wenn wir da 30 Jahre zurückrechnen, waren wir mitten in den 60ern, 1965. Und jetzt im Jahr 2025 schauen auf eine wirklich tolle Sendung zurück mit unglaublichen Beiträgen. Einfach eine Wahnsinnsgeschichte. Ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Denn es ist, ich kann es nur noch mal betonen, es ist schön für mich, ein Teil dieser Sendung zu sein.
Was ist denn alles passiert?
Es ist unglaublich viel passiert. Aber wenn man ganz zurück in die Geschichte geht.
Also sind irgendwelche Dinge hängen geblieben? Irgendwo, wo du sagst so, hey, komm mal, ey, das damals.
Ja, es gibt so definitiv so ein paar Highlights. Also ich kann mal ganz zurückgehen in meine Anfangszeit. Das war ungefähr 2004. Damals hieß die Sendung ja noch Automotor und Sport TV. Daraus ergab sich auch die Verbindung zu Automotor und Sport, wo ich damals ja Redakteur war. Und dann ist man aus Köln immer zu uns gefahren, nach Stuttgart, und hat sich dort die Redakteure zusammengesucht, die eben einen Vergleichstest nochmal nachstellen. Und ganz ehrlich, die Schwaben da unten, die hatten jetzt nicht so wahnsinnige Lust, vom Fernseher zu stehen. So. Und deswegen war ich als junger Redakteur oft derjenige, der gesagt hat, nö, habe ich Bock drauf, möchte ich machen. Und ich weiß noch, einer meiner ersten Beiträge, da stand ich und wir hatten einen Opel Astra Cabrio dabei gegen einen Konkurrenten und ich sollte nur den Schlüssel halten, einfach nur für einen kurzen Schnitt. Und meine Hand hat dermaßen gezittert. Ich war so aufgeregt und hatte nur den Schlüssel in der Hand. Man sieht das auch dann später. Und wenn ich daran zurückdenke, wie aufgeregt ich zu dem Zeitpunkt war, dann war das schon der Knaller. Aber wir haben auch tolle Dinge gemacht. Ich weiß noch, wir sind damals mit Porsche 911 GT3 und dem 911 Turbo durch das schwäbische Hinterland gefahren. Das war einfach eine Wahnsinnserfahrung, weil es ein Ausbruch aus dem war, was ich als Redakteur bei Automotor und Sport kannte, wo wir sehr akademisch vorgegangen sind. Und Fernsehen war plötzlich eine ganz andere Dimension. Was für eine Geschichte erzähle ich? Welche Dramaturgie? Welche Bilder erzeuge ich? Auch einen gewissen Live-Charakter. Und das bleibt natürlich sehr hängen. Großartige Zeit. Aber richtig spannend wurde es dann für mich definitiv 2014, als ich dann zur Sendung kam. Bei mir war es, man kann fast schon sagen, fast ein bisschen dramatisch, dass ich überhaupt meine erste Sendung damals drehen durfte als Moderator, denn ich wurde von Automobil gefragt September 2013, ob ich dann Moderator bei Automobil werden wolle und dann sagte ich, naja, Moment, ich bin bei Automotor und Sport, ich bin Redakteur, wenn ich jetzt zu denen komme und sage, ich stehe ja noch vor der Kamera, die lachen mich aus, aber okay, probiere ich aus und oh Wunder, ich durfte es machen und da kam aber noch das dazwischen. Bevor ich das nämlich machen durfte, lag ich erst noch 2 Monate im Krankenhaus.
Weil?
Herzinnenentzündung, also Endokarditis, hat mich voll erwischt, verschleppte Grippe. Und ich habe quasi jeden Tag vor der ersten Sendung, die wir damals in der Klassik Remise, also die Moderationen gedreht haben, habe ich mit Volker Groth telefoniert und ihm meinen Stand durchgegeben, also Volker Groth, der damals die Sendung geleitet hat, und ihm meinen Stand durchgegeben, wie es mir gerade geht. Und eigentlich war der Stand so, dass der Chefarzt wollte, dass ich länger im Krankenhaus bleibe und ich damit nicht bei der Sendung teilnehmen kann. Und dann habe ich mich quasi am Schluss dann auf selbst entlassen und habe gesagt, nein, ich will jetzt nach Düsseldorf, Klassik Remise, wo wir ja gedreht haben, und möchte dort bei der Sendung dabei sein. Und dann kann man sich das vorstellen, darf sich jeder die erste Sendung nochmal anschauen. Da kommt ein kalkweißer Alex Bloch, völlig danieder von fast 2 Monaten Krankenhaus, die Maskenbildnerin versucht alles, mich irgendwie hinzubiegen. Aber es war schon ein Moment, wo ich gesundheitlich auf dem Tiefpunkt war. Aber auf der anderen Seite hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht geahnt, dass das dann so ein Höhepunkt in meinem Leben wird. Weil das waren geile Jahre, die dann gekommen sind.
Aber war das damals in irgendeiner Form lebensbedrohlich?
Ja, es war definitiv lebensbedrohlich. Das ist so ein kleines Problem. Kann man ruhig drüber reden, ich habe einen kleinen Herzfehler. Ich habe eine etwas verkümmerte Aortenklappe. Okay. Und die macht Probleme. Und dann ist die auch anfällig für entsprechende Entzündungen und drum und dran. Da kann auch was passieren, aber ich bin in ganz guten Händen. Und bis jetzt, toi, 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 verläuft's gut. Ich hab da meinen Optimismus. Das wird schon funktionieren. Man muss halt ein bisschen aufpassen beim Arbeiten. Aber Fakt ist, ich war dann bei der Sendung dabei und es war alles wahnsinnig aufregend, es war alles wahnsinnig neu. Ich weiß noch, wir haben die Sendung auch damals ganz anders konzipiert gehabt. Wir haben ja noch Zwischenmoderationen gemacht. Wir sind der Wechsel war ja, es war ja vorher Peter Stützer, dann kam Birte Karalus und dann kamen wir als Zweier plus, also Andreas Janke, dann der Lance David Arnold als Rennfahrer und ich dazu, haben das moderiert und es war für mich eine ganz neue Erfahrung vor der Kamera zu stehen und über Autos zu reden, über Technik zu reden, das war nichts Neues. Aber das Ganze dann moderativ zu gestalten, das war dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist eine andere Herausforderung, der musst du dich erstmal stellen.
Das ist genau der Punkt. Du sagst, Moderation war natürlich was Neues für dich. Das Technische, die Technik, du hast auch studiert Elektrotechnik.
Genau, ich habe,
also bei mir ist es. Du bist vom Fach, also du hast tatsächlich, ja, man sagt immer so schön, du hast Benzin im Blut, du hast einfach eine Leidenschaft für Maschinen, du bist der richtige Mann, so.
Ja, also gibt's bei mir einfach auch Gründe aus der Familie heraus. Ich bin Bauernhof in Rheinhessen groß geworden. Wir hatten viele Maschinen, wir hatten viele Traktoren. Ich bin sehr gern Traktor gefahren. Wir hatten einen wunderbaren VW-Bus, VW T2, T3, T4. Wir hatten sogar einen LKW, wir hatten einen Gabelstapler. Also Maschinen waren um mich herum. Ich habe das geliebt und ich habe auch Technik geliebt in jeglicher Art und Weise. Also mich begeistern Motoren, mich begeistern Fahrwerke, mich begeistert aber zum Beispiel auch Audiotechnik. Es ist egal was, sobald das was physikalisch, elektrisches, technisches, maschinenbaumäßiges hat, da bin ich sofort dabei. Und deswegen habe ich relativ früh auch entschieden, mit 16 Jahren, ich möchte Fachjournalist werden. Und ich dachte mir, naja, ein Fachjournalist, was muss der machen? Der muss vom Fach sein. Also habe ich studiert, also bin ich Ingenieur geworden. Ganz ehrlich, ich wollte nicht zwingend Ingenieur werden, um dann später irgendwo bei einer Firma zu arbeiten und irgendwas zu entwickeln. Nein, ich wollte schreiben, ich wollte Journalist sein. Und das kam ja dann so.
Also viel weniger Theoretiker als Techniker. Du bist voll drin.
Ja, ich bin voll drin, das ist definitiv. Und sobald es auch um Technik geht, fühle ich mich auch besonders frei. Weil das ist der Moment, wo ich einfach, da kann ich aus dem Vollen schwelgen, da kann ich erzählen. Und es macht mir auch Spaß. Und ich kann auch sagen, was mich da inspiriert hat. Es war lustigerweise ein Artikel in der Zeitschrift Stereoplay. Die haben damals sehr viel über Audio geschrieben. In den 90er Jahren war das ein Riesenthema. Und da gab es einen Kollegen, den Johannes Meyer, und der hat beschrieben, wie ein Elektron durch einen Verstärker wandert. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was er mir exakt bei jedem Bauteil erzählen wollte, aber ich habe die Geschichte verstanden und das Herzblut, was er da reingesteckt hat, um zu erzählen, wie das funktioniert. Und ich war mit dem Elektron dabei, wie es durch diesen Verstärker gewandert ist. Und das fand ich beeindruckend. So ein schnödes, nerdiges Thema so zu verpacken, dass es jemand lesen oder zuhören will, das finde ich großartig.
Und für dich ist ja am Ende so ein Auto auch viel mehr als einfach nur ein Auto. Ich meine, wir sprechen von Ingenieurskunst.
Ja, definitiv. Also ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich brauche ein Auto, nur um von A nach B zu fahren. Völlig legitim, überhaupt kein Thema. Aber wenn ich ein Auto sehe, dann sehe ich da viel mehr. Dann sehe ich das Herzblut der Ingenieure, die Entwicklungen hineingesteckt haben. Dann sehe ich ganz, ganz viele neue Ideen. Dann sehe ich Lösungen bei Motoren. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen einem Elektromotor oder einem Verbrennungsmotor. Ist für mich beides exakt gleich faszinierend. Da steckt gleich viel Ingenieurkunst drin auf unterschiedliche Art und Weise. Und diese Lösungen, dieser Moment, wo du drauf guckst und sagst, wow, das ist cool. Wie ist ihm dann das eingefallen? Das ist etwas, was mich immer noch absolut begeistert. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass die klassische Mechanik dann nochmal spannender ist, weil sie so sichtbar ist in dem, was passiert. Mhm. Sobald wir in den heutzutage sehr wichtigen Bereich kommen, Elektrik, Elektronik oder auch Software, wird es ein bisschen abstrakt. Ist dann anspruchsvoller, das Ganze zu erklären. Deswegen ist so die gute alte Mechanik schon noch etwas, worüber ich mich freue und auch sehr, sehr gerne erkläre.
Wie sieht denn so ein perfektes Auto für dich aus?
Na, heutzutage kann man ganz klar sagen, ein perfektes Auto ist vor allem mal ein Auto, was sehr effizient ist. Im Idealfall, im Gesamtkontext, ganz wichtig, nicht nur vor Ort, sehr wenig Emissionen ausstößt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema heutzutage. Da geht es nicht nur um das Thema Klimaschutz, da geht es allgemein darum, dass man, wenn man etwas produziert, dann sollte das besonders effizient sein und besonders wenig Auswirkungen auf die Umwelt haben. Das ist meine Einstellung dazu. Und dann sollte dieses Auto in dem Sinne perfekt sein, dass es die Anforderungen und Wünsche des Käufers erfüllt. Die sind vielfältig. Es gibt nicht das eine perfekte Auto. Für den einen ist ein Sportwagen perfekt, weil es genau das ist, was er braucht. Er will nichts transportieren. Die Familie dagegen freut sich unglaublich über einen VW-Bus, wo alle rein können, wo genug Platz ist, wo man sich keine Gedanken machen muss, wer wie wo sitzt. Ich bin zum Beispiel jemand, mich kannst du quasi mit jeder Kategorie Auto abholen. Mhm. Ich bin ein riesiger VW-Bus-Fan. Mhm. Also VW Bulli, da gehe ich komplett steil.
Fährst du ein?
Leider nicht, aber es ist mein großer Traum. Also ein VW T1 Samba, das wäre mein
absoluter. Also schon dann doch eher die alten.
Ja, ich mag den, ja und nein. Also ich mag die alten Autos sehr, sehr gerne. VW Bus T1 ist ein absoluter Traum von mir. Das weiß auch jeder, der mich so ein bisschen kennt, dass ich darauf stehe. Es ist einfach ein tolles Auto. Das ist so eine kleine Geschichte, wieso man das so verbindet, weil als Kind erlebst du dieses Auto. Wir hatten einen T2, einen schönen, wunderschönen roten T2. Und damals war ja der Motor noch hinten. Der Boxermotor lag hinten, und wenn das Auto abgestellt worden ist, dann konntest du dich als Kind hinten auf diese Ablage drauflegen, wo der Motor drunter war, und die war noch warm. Und das war einfach schön, wenn das Auto gestanden hat, gerade im Winter. Und das sind so Bilder, die du noch im Kopf hast, oder dieses Gefühl, vorne zu sitzen, über der Achse. heute betrachtet unglaublich gefährlich. Also T1 möchtest du keinen Unfall mit haben, unter keinen Umständen. Aber es war ein tolles Gefühl. Und dann gibt es natürlich die ganz große Emotionalität in meinem Leben auch für Ford Mustang. Ja, da ist, bin ich auch nicht ganz unbefangen. Bei sonstigen Autos versuche ich das natürlich als Autojournalist zu sein, aber beim Ford Mustang werde ich immer wieder weich. Und ich habe jetzt gerade gestern das Erlebnis, meinen absoluten Lieblingsmustang zu fahren, 1967er Ford Mustang Fastback. Wow, das ist Emotion pur. Das ist, hat nichts mit Vernunft zu tun. Das ist unglaublich Sound. Du hörst mit jeder Zündung, wie ineffizient dieser Motor ist. Es ist dir aber in dem Moment egal, weil es einfach Emotion ist, die über dich drüber schwappt in jeglicher Hinsicht. Ich sage immer, Emotion ist auch eine Summe von Fehlern. Denn wenn er das Perfekte ist, dann erzeugt selten Emotionen. Sondern wenn du Emotionen haben willst, dann brauchst du Ecken und Kanten. Es muss sich was tun. Und das suche ich bei diesen Autos schon und das liebe ich auch. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Faszination eben für die modernen Autos. Elektroautos und Co. packt mich auch. Was soll ich sagen? Alles packt
es
mich.
Es gibt das perfekte Auto am Ende nicht.
Nein, es gibt's nicht. Nein, definitiv nicht. Das ist auch immer, wenn jemand zu mir kommt, was ist denn das ideale Auto? Und dann frage ich immer erst, was willst du denn haben? Was ist denn für dich wichtig? Und dann kann man sich daran herantasten und das ist auch gut so und jeder hat auch seinen Geschmack.
Ich möchte bei dem T2 nochmal ganz kurz einhaken. Du hast diese schöne Geschichte erzählt, dass ihr in Urlaub gefahren seid oder dass ihr immer hinten gelegen habt, um den warmen Motor zu genießen. Ich tatsächlich, ich hatte viele, viele Jahre einen T3, einen Joker. Mhm. Da liegt der Motor auch hinten und ich habe es verflucht, dass der Motor hinten liegt. Denn wenn wir eben lange Strecken im Sommer gefahren sind und wir irgendwann einen Zwischenstopp gemacht haben bei 35 Grad draußen und dann musstest du dich noch draußen hinten auf die warme Bank legen, aufs warme Bett legen. Ich fand's Horror.
Kann ich vollkommen verstehen. Da kann man auch einen ganz kurzen technischen Ausflug machen. Das ist eigentlich ein kompletter Unfug, diesen Motor da hinten unterzubringen, wie bei einem Porsche 911. Denn es ist wahnsinnig schwer, hinten an den Motor Kühlluft heranzubekommen. Wir hatten zum Beispiel viele Motortauschsituationen, da sind viele Motoren damals gestorben bei uns, aus einem ganz einfachen Grund, weil die mit viel Last und wenig Kühlluft gefahren worden sind. Wenn du zum Beispiel irgendwas Schweres transportiert hast, Berg hoch, Geschwindigkeit war nicht hoch, zu wenig Kühlluft und der Motor hinten musste schuften, das war nicht gut. Getriebe. Vorne Gangschaltung, hinten das Getriebe. Ein riesiges Gestänge. Jeder, der die alten VW-Busse fährt, weiß, das hat keinen Spaß gemacht, die zu schalten. Also am Anfang, ja, wenn sie frisch eingestellt waren, alles toll. Und dann irgendwann war das Ganze wieder ausgeleiert und dann ist der dritte, der vierte nicht reingegangen.
Plus keine Servolenkung.
Ja, also das waren schon spannende Zeiten. Also, das war technisch jetzt nicht optimal, aber wie ich schon sage, diese Fehler machen aber auch den Charakter dieses Busses aus, dieses Bullis aus.
Durchaus. Du hast vorhin angesprochen, diese Moderation, die für dich eben so neu war. Was würdest du sagen, was ist denn wichtiger eben für dich? Diese Leidenschaft für Mobilität oder die Fähigkeit, eben diese komplexen Inhalte moderativ zu vermitteln? Oder ist es beides? Geht das eine ohne das andere nicht?
Also das eine wusste ich erstmal gar nicht, dass ich das kann, so kann. Das andere war da, natürlich Leidenschaft für Mobilität war definitiv da. Faszination für Autos, auch als kleiner Junge immer schon auf die IAA gefahren damals, die ja in der Nähe war, in Frankfurt von meinem Heimatort, die Nasen am der Scheibe platt gedrückt, auf den Tacho geguckt, wow, der Tacho geht bis 250, Respekt. All sowas, was du als kleiner Junge hast, die Faszination war da, dass ich anscheinend eine Fähigkeit habe, das besonders emotional, transparent und einfach dann zu erklären und rüberzubringen. Das wusste ich gar nicht. Das hat sich irgendwie so ergeben. Das zahlt ja irgendwann mal jemand mit und sagt, oh. Und ich freue mich, weil ich habe das nie geübt, sondern es ist einfach so, wie es ist. Es kommt aus dem Rückenmark raus. Ich sehe was und ich will es erklären.
Aus dem Rückenmark.
Und meine Idee dahinter ist immer, dass ich will, dass jemand versteht, was da ist. Und ich freue mich, wenn ich was erkläre und jemand sagt dann, ach, jetzt habe ich es verstanden. Und das ist das allergrößte Lob für mich. Dann freue ich mich total. Und das ist nicht so einfach. Denn ich sag mal so, wenn du Dinge einfach erklären willst, wenn du Dinge einfach erklären willst, dann musst du sie im Komplexen komplett verstanden haben. Weil sonst kannst du es nicht so einfach runterbrechen.
Du bist Jahrgang 72. Hm. Wenn du so zurückblickst und du schweifst jetzt auch häufig so zurück in deine früheren Jahre, Hast du da so ein Auto? Ich rede jetzt nicht davon, welches Auto du heute eben geil findest, eben halt den Bulli, etc., etc. Hast du irgend so ein Auto, was dir im Sinn geblieben ist, so ganz präsent? Also ich könnte dir meins nennen, aber ich möchte deins wissen.
Wow, das ist jetzt sehr, sehr spannend.
Also ich helfe dir. Also ja. Wenn ich zurückdenke, dann denke ich an einen quietschgelben Audi 50 oder an einen orangefarbenen BMW unseren Nachbarn. Ich glaube, das war einer so mit so runden Rückleuchten. Ich glaube, 2002er, 2002, so. Das sind so die Autos, an die ich erstmal so denke, die ich ganz präsent habe. Hast du sowas auch?
Ja, also wir sind in der Familie relativ viel Forziera gefahren und haben dann gewechselt auf einen Opel Omega mit einem V6-Motor. Und das war ein Knaller, weil ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon meinen Führerschein. Das Ding ist gelaufen ohne Hände, hatte damalige Verhältnisse für mich unglaubliche 170 PS. Es war der absolute Knaller. Ist grandios gefahren. Und dieses Auto, wenn mein Bruder kam und sagte, du darfst ihn fahren, darfst am Samstagabend damit deine Freundin abholen, darfst damit fahren, das habe ich so gefeiert. Das war für mich unglaublich. Ich weiß noch, ich bin von zu Hause mit dem Auto zum Flughafen gefahren, habe meinen Bruder und seine damalige Freundin dort abgeliefert, weil sie in Urlaub geflogen sind. Und wir sind danach ins Phantasialand gefahren mit dem Auto. Und ich bin auf der Autobahn zum ersten Mal Tacho 240 damals gefahren. Der hat unglaublichen Tachovorlauf gehabt. Aber ist egal. Wow. Das sind Momente, die bleiben im Hirn. Das war schon wirklich großartig. Definitiv. Und wenn ich so über meine Autotester-Karriere nachdenke, da gab es halt einen Moment, der mich komplett aus der Fassung gerissen hat. Das war, müsste ich jetzt gucken, 2005 gewesen. Da war ich junger Redakteur und als junger Redakteur bei Automotor und Sport warst du irgendeine Nummer. So, da gab es die alten Redakteure, die wussten alles und die Jungen, die durften ran, wenn die Alten keine Zeit hatten. Und dann wurde ich ins Büro der Ressortleiterin gerufen und sie sagte, Alex, warst du schon mal in Maranello? Und ich, nein, aber ich weiß, dass da Ferrari ist. Meint sie, gut, dann fährst du morgen mit dem Fotografen nach Maranello und dann machst du den Einzeltest des Ferrari 430. Und da wäre ich wäre fast umgefallen im Büro. Ich war völlig fertig. Ich in Maranello auf der Rennstrecke dann Fiorano fahren, wo Michael Schumacher damals mit seinen Formel-1-Boliden gefahren ist und ich durfte dahin und durfte den ersten großen Einzeltest machen.
Das ist noch besser als T2 fahren.
Das ist noch besser als T2 fahren. Ich habe komplett auf Wolke 7 geschwebt, komplett. Aber ich weiß, das war sehr lustig, weil wir mussten dann immer einen Testfahrer mitnehmen. Der einen bei uns, der hat dann immer die Messwerte gemacht, das war so vorgeschrieben. Und mit dem bin ich über die Teststrecke als Beifahrer drüber geballert. Und dann musste der noch Driftaufnahmen machen und mir war völlig schlecht. Und in dem Moment, wo es dann hieß, so jetzt darfst du auf die Rennstrecke, darfst fahren, war mir kotzübel. Und ich konnte das Lenkrad kaum festhalten, weil ich mir nur Gedanken drüber gemacht habe. Wo packst du es, wenn es passiert?
Aber was ist, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, T2, Ferrari?
Doch, ich
früher,
doch, kann
früher
ich
war sagen. Alles eckig, heute ist alles rund. Was ist dir lieber?
Nee, also ich träume gerade von alten Autos, ehrlich gesagt. Gerade weil ich so viel die Möglichkeit habe, neue Autos zu fahren, weil ich es auch genieße, möchte ich zu Hause Klassiker stehen haben. Mhm. Also ich habe in meiner Garage auch einen Saugmotor stehen, Handschalter und ich hätte dazu gern noch was weiteres und das auch ein Klassiker. Also das ist mein Traum, definitiv. Einfach um den Charakter nochmal zu spüren. Nicht als ein Alltagsauto, sondern ich vergleiche das immer mit einem Single Malt Whisky. Den trinkst du hoffentlich auch nicht jeden Tag, aber ab und zu gönnst du dir das mal und du genießt das. Du genießt diese Momente damit. Und genauso stelle ich mir das auch mit einem alten Auto vor. Du holst es aus der Garage raus, streichelst nochmal drüber, fährst eine Runde, vielleicht sonntags morgens. Stunde, bist glücklich und alles ist gut.
Vielleicht in Gelb oder Orange. Aber tatsächlich, also diese Farben, ich habe so das Gefühl, also vielleicht ist das auch, ist die Denke verzerrt, weiß ich nicht, der Rückblick. Aber waren die Autos früher bunter? Waren die Menschen mutiger? Ich erinnere mich an so viele Farben.
Ja, das kann man sogar definitiv nachweisen. Also da gibt es Statistiken drüber, wie sich die Autofarben verändert haben. Auch in den 80er Jahren, nochmal, auch in den 80er Jahren zum Beispiel, war Rot eine sehr dominante Farbe. Ganz, ganz viele Autos waren rot. Das hat sich geändert, als immer mehr Leasing ins Geschäft reinkam, weil diese Farben, die quasi bei keinem anecken, Silber, Grau, Schwarz, die wurden dann immer beliebter und auch aus Restwertgründen immer mehr genutzt. Und heutzutage haben wir leider eine sehr, sehr graue Autogesellschaft so. Da draußen. Und ich hätte es auch sehr, sehr gerne, wenn wir deutlich mehr Farben wieder hätten. Eine bunte, so eine Colorstorm-Farbe draußen. Mein Privatwagen zum Beispiel, der hat ein sehr schönes Montana Green Metallic. Das ist so ein so schönes Grün, wenn dann die Sonne drauf fällt. Und ich mag das. Ich freue mich auch, wenn ich Autos in tollen Farben sehe. Ich habe jetzt gestern einen 911 ST gesehen in einem Himmelblau. Wow, richtig gut. Und nicht immer nur Silber, Grau, Weiß. Nee, lass doch mal ein bisschen Farbe bei die Autos.
Riechen die auch anders, diese Fahrzeuge?
Na gut, du hast ja bei den Autos früh, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so intensiv ist, aber es gibt ja schon auch ein spezielles Odeur für jedes Auto. Also Der Hersteller guckt, dass ein Auto in einer bestimmten Art und Weise riecht. Bei Cadillac weiß ich das zum Beispiel. In Cadillac steigst du ein, das ist sofort, bam, ein Cadillac-Geruch. Ich kann mich noch erinnern, meinen ersten Cadillac, den ich als Fachjournalist gefahren bin, das müsste 1998 gewesen sein, damals ein STS, der roch ganz spezifisch. Und jetzt bin ich gerade demnächst wieder in einen großen Cadillac eingestiegen, Elektro-Cadillac, und der roch genauso. Und das ist so krass, wie dein Gehirn sofort so bam,
genau.
So ein Flashback macht.
Genau, und das ist auch der Grund meiner Frage. Ja. Weil wenn ich auch da wieder zurückblicke, dann habe ich diese Gerüche ganz, ganz, ganz intensiv immer noch in Erinnerung. Eben dieser damals Neufahrzeuge, wenn ich dort eingestiegen bin. Das erinnert mich auch immer so ein bisschen an diesen neuen Turnschuh, den man sich früher gekauft hat und den man dann nachts neben das Bett gestellt hat.
Genau so ist es. Neuen Turnschuh kaufen, ja, das war genau der Punkt. Und da hast du nochmal dran gerochen, hast nochmal gefühlt und da sah so neu aus, bis du dann das erste Mal Fußball damit gespielt hast. Dann war das anders. Ja, ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Sinne angesprochen werden vom Auto, in jeglicher Hinsicht. Weil, wie ich schon gesagt habe, die Autos werden heutzutage immer besser, sie werden immer runder, sie kriegen immer weniger Ecken und Kanten. Also suchst du nach den Momenten, wo du etwas empfindest, wo etwas besonders, wo etwas anders ist. Und das kann zum Beispiel ein Geruch sein, das kann eine tolle Farbe sein. Ja, das ist schon wichtig, dass da dein Gehirn angesprochen wird.
So, kleiner Test. Du bist Jahrgang 1972. Welcher Wagen kam 1972 auf den Markt? Der Renault 5 oder der Porsche 928?
Der 928, jetzt muss ich noch mal kurz, der 928 dürfte 1972 nicht auf den Markt gekommen sein. Das müsste der Renault 5 gewesen sein. Oh mein Gott, hoffentlich liege ich jetzt nicht falsch. Sag's mir.
Bäm. Ja, korrekt. Das ist richtig. Ich gehe jetzt hier mal kurz auf meine Liste. Ich habe mir tatsächlich mal ein paar rausgeschrieben. Jahrgang 72, der Fiat 127. Damals übrigens Auto des Jahres tatsächlich. Ford Consul, Ford Granada, Opel Rekord. Alles Autos aus dem Jahrgang 72.
Alles brutale Klassiker.
Total.
Und alles Autos, von denen ich zwischendurch sagen würde, fand ich die gar nicht so gut. Also mit dem Opel Rekord hast du mich jetzt nicht unbedingt abgeholt. Wir hatten einen Opel Rekord Caravan mal. Das weiß ich deswegen, weil meine Mutter mich in den 70er Jahren in diesem Auto alleine gelassen hat. Das war sehr dumm, weil ich war ein kleiner Junge. Und ich habe entdeckt, dass unter dem Armaturenbrett sehr, sehr viele Kabel sind, an denen man zerren kann. Und das habe ich auch gemacht und dann lief der Wagen nicht mehr. Ford Granada zum Beispiel, das ist ein Auto, das ich früher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Hat mir auch nicht gefallen. Heutzutage finde ich diesen großartigen Klassiker. Wenn er einen schönen V6-Motor drin hat, wow, definitiv. Ich glaube, da gibt es auch einen 2.9er Granada, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Also es ist ein tolles Auto. 127er, Polski Fiat auch genannt. Kann ich bis heute noch nicht verstehen, wieso der Auto des Jahres geworden ist, weil er ist lustig, aber Auto des Jahres. Nun gut, lass mal einfach mal so stehen.
Jetzt sprechen wir von 30 Jahren im Automobil. Was würdest du sagen, was hat sich so oder wie hat sich diese Sendung im Laufe dieser ganzen vielen, vielen Jahre entwickelt?
Ich habe mir letztes Jahr die allererste Sendung angeguckt. Und dann dachte ich mir, wow, die war schon ziemlich experimentell. Also was da für Schnitte gewählt wurden, wie zum Teil die Kamera geführt worden ist. Heutzutage würde man sagen, fast schon hektisch. Man denkt ja heute, ja, das ist eine Zeit der schnellen Schnitte, wo alles ganz, ganz schnell abläuft. Aber man muss sich mal die erste Sendung angucken. Was ganz wichtig ist, die Sendung ist deutlich menschlicher geworden. Denn die ersten Sendungen, die Autotests, wurden komplett ohne einen menschlichen Autotester erzählt. Sondern es wurden Bilder getreten, dann gab es einen Off-Text und dann wurde etwas erzählt. Aber es war kein Mensch dabei. Dann hat man so langsam mit den Autotests angefangen. Es kamen immer mehr Menschen, auch wir zum Beispiel in Stuttgart dazu, die etwas dazu gesagt haben. Trotzdem war die Sendung geprägt, vor allem in der Anfangszeit, von Peter Stützer als Zwischenmoderator, der für sich gesehen ja kein ausgewiesener Autospezialist war. Ein toller Moderator, definitiv, aber kein ausgewiesener Autospezialist. Und als wir dann 2014 in die Sendung reinkamen, sagt ja die schiere Zahl von drei Moderatoren, Lance, Andy und ich, schon aus, dass es noch mal menschlicher geworden ist. Wobei es auch damals so war, dass wir es noch klassisch mit Zwischenmoderationen gedreht haben. Und dann irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, nee, lassen wir weg. Wir erzählen alles einfach komplett mit Menschen. Off-Text wurde immer weniger und der Mensch kam immer mehr in den Vordergrund. Der Mensch, der das Auto erlebt, darüber berichtet, seine Empfindungen erzählt, misstestet. Und ich finde, dass, ja, wenn ich so drüber nachdenke, ist die Sendung immer menschlicher geworden. Und für mich persönlich ist es auch das einer der Gründe, wieso wir auch so gut sind, wie wir gerade sind.
Was erwartet uns jetzt beim Jubiläum?
Oh, das wird ein Knaller. Jubiläum wird ein absoluter Knaller. Wir haben uns einer riesigen Aufgabe gestellt. Wir wollten 30 Jahre Automobil abdecken. Wir wollten für jedes Jahr ein repräsentatives Auto finden. Am Anfang war die Idee, wir suchen die 30 wichtigsten Autos für 30 Jahre. Das ist quasi nicht zu handeln, weil selbst wenn du die 30 wichtigsten Autos gefunden hast, was schon schwierig ist, weil es immer Diskussionen gibt, welches Auto war denn jetzt am wichtigsten, in welchem Jahr, dann kriegst du die nicht alle. Du musst dann mit den Klassikabteilungen der Hersteller reden, du musst die Autos zum Teil kaufen. Mhm. Das ist eine große Aufgabe. Wir haben jetzt, ich würde mal sagen, eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Autos gefunden, 30 an der Zahl. Mit denen sind wir an den Lausitzring gefahren und haben das Unmögliche versucht. Wir haben versucht, einen Kleinwagen mit einem Bus, mit einem Sportwagen, Elektro, mit Verbrenner zu vergleichen. Aber vor allem einfach das Thema Auto, 30 Jahre Automobil zu zelebrieren. Und das ist uns, glaube ich, schon gelungen. Das wird spektakulär. Nur ein kleines Detail. Okay. Wir machen, festhalten, ja. Wir machen mit den beiden ersten Autos, die wir selbst gekauft haben, Lance und ich, der Lance hat damals sein erstes Auto, das er selbst gekauft hat, war ein Opel Corsa. Bei mir war es ein Ford Fiesta. Ich hatte zwar ein anderes, aber mein erstes selbst gekauftes Auto. Wir machen mit diesen beiden Autos aus den 90er Jahren, die haben so rund 60 PS, machen wir ein Rennen auf dem Eurospeedway Lausitzring. Das klingt total banal und langweilig. Zwei 60 PS, 90er Jahre Kisten. Was soll da schon passieren? Da passiert sehr, sehr viel. Das wird richtig gut, definitiv. Und der Lance und ich, wir sind nach unserer Runde zurückgekommen und wir sind aus dem Auto ausgestiegen und haben gesagt, war das geil. Und das zeigt auch eines. Spaß am Auto hat nichts mit Leistung zu tun. Das kann aus ganz, ganz anderen Gründen kommen. Und es kann auch uns, der wir jetzt wirklich jahrzehntelang schon Autos testen, völlig überraschen, wie viel Spaß das gemacht hat. Also das war einer der spaßigsten Autotests, die ich in den letzten Jahrzehnten hatte, definitiv. Aber nicht nur das, wir werden auch viele andere Dinge erleben. Wir werden tolle Supersportwagen erleben. Wir werden wunderbare Überraschungen erleben. Das wird das Spannende. Denn am Lausitzring machen wir einen großen Abschlusstest. Und wir können natürlich das Wetter nicht kalkulieren. Und pünktlich zum Abschlusstest hat wirklich angefangen, in Strömen zu regnen. Und das hat die komplette Situation für den Abschlusstest verändert. Weil alles wird anders. Bremswege, Beschleunigungen, alles wird anders. Und das wird großartig werden. Und dann werden wir natürlich noch die Geschichte zu vielen Autos erzählen. Ansonsten ist die Sendung auch noch vollgepackt mit weiteren Erzählungen. Wir werden Notbremstests machen mit einem LKW. Haben wir zum ersten Mal so gemacht. Wir werden gucken, ob der LKW stehen bleibt und den Fußgänger nicht umräumt. Ich verrate nichts. Angucken. Ist geil. Ist auch für mich toll. Ist auch so ein Punkt zum Beispiel. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich habe einen LKW-Führerschein. Mhm. Und den habe ich gemacht in einem Moment, wo ich LKWs damals zum ersten Mal testen durfte. Auf einer Teststrecke durfte ich sie fahren, ich hatte keinen Führerschein. Und dann habe ich entschieden, nee, das kann nicht sein. Ich liebe LKWs, ich finde auch da die Maschinen genial. Aber wenn ich die wirklich beurteilen will, dann muss ich die auch fahren können, dann muss ich die Erlaubnis haben. Und dann bin ich zum Ralf Schöpper, Automobil, unser Redaktionsleiter, und habe gesagt, Ralf, ich brauche einen LKW-Führerschein. Und Ralf sagte, cool. Da machen wir einen Film für Automobil draus. Ja, und jetzt habe ich einen LKW-Führerschein und wir können solche Tests durchführen. Das ist großartig. Angucken, es wird gut. definitiv. Anni ist in China, die dreht jetzt gerade. Wir machen da noch viele weitere Tests. Also es wird eine Knallersendung werden.
Alex, wir freuen uns sehr auf das Jubiläum. Mhm. Es wird bestimmt großartig. Ich wünsche dir ganz, ganz schöne viele Jahre noch mit Automobil. Ganz viel Erfolg und alles Liebe.
Ja.
Schön, dass du da warst.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und über 30 Jahre Automobil erzählen durfte, weil es war eine großartige Zeit und ich kann es versprechen. Das, was kommt, wird sogar noch besser.
Das war Alex. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine gute Zeit und tschüss.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.